Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Neuro-News-Updates vom ECTRIMS-Kongress 2024, 40. Geburtstag vom ECTRIMS, dieses Jahr in Kopenhagen im Rahmen der Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Ich sitze hier zusammen mit Matthias Buttmann. Wir werden Sie heute durch den Podcast leiten und freuen uns auf eine hoffentlich spannende Folge.
Hallo Kerstin, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Wir sind uns ja bei dem Kongress schon gleich ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ja, und jetzt lass uns zusammen ein bisschen überlegen, auch wenn wie ein Tsunami das über uns hinweggeschwappt ist, natürlich wie nach jedem Kongress. Ich wollte dich mal zunächst fragen, wie fandest du es eigentlich insgesamt? Waren ja über 1800 Abstracts, die eingereicht waren. Und wie hast du den Kongress im Vergleich zu den letzten Kongressen empfunden? Was gab es Neues? Gab es viel?
Also ich fand, es war echt ein Highlight-Kongress. 40 Jahre Anniversary ECTRIMS war eine besondere Sache. Die neuen McDonald-Kriterien haben wir ja auch mit heute in unserer Folge, sind schon direkt am Mittwoch vorgestellt worden. Dann jetzt nochmal heute bei den Late-Breaking-News auch die BTKI-Ergebnisse, die für mich, wir haben das auch in der Kürze, wie es jetzt ging, noch ein bisschen diskutiert, ist das aber ein echtes Highlight und das hat mich so ein bisschen erinnert so an diesen Pioniergeist damals, als die Interferone zugelassen worden sind. Ne? Werden wir ja gleich noch besprechen.
Wow, starke Worte, ja.
Ja, finde ich schon. Mhm. Also reden wir ja gleich noch drüber. Aber und natürlich tolles Wetter, von dem habe ich leider nichts mitgekriegt. In einer tollen Stadt.
Hast du das die Königin super gesehen?
Nein.
Ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin immer nur gestanden, minutenlang, aber beide haben wir sie nicht gesehen. Schade. Aber immerhin, sie war da. Jetzt lass uns gleich sozusagen mitten hinein starten. Du hast angefangen zu sagen, McDonald-Kriterien, ja, ich glaube, das war ein Höhepunkt des Kongresses. Wir warten lang schon drauf. Ende letzten Jahres hatte ja schon die große Sitzung stattgefunden. Ja, die Frage ist, wie fasst man das kurz zusammen? Ich muss sagen, ein Vortrag von Herrn Montalban, das war einfach so unglaublich viel Information. Ich fand es gar nicht so einfach, sich da zu orientieren.
Also ich finde es auch schwer, die kurze Zusammenfassung und das, wir müssen ja noch auch auf ein Paper warten. Ja, also das ist überhaupt die Sache. Das Wichtige ist, der Optik, also der Sehnerv ist als fünfte Kategorie mit aufgenommen.
Zu den vier kernspintomografischen Läsionen, Läsionsorten, die wir schon kennen, juxtakortikal, periventrikulär, infratentorial, spinal und jetzt kommt noch der Nervus opticus dazu.
Genau.
Der kann per MRT, per VEP oder per OCT nachgewiesen werden.
Genau, so ist es. Also das ist so ein weiterer Baustein. Ich habe das auch überlegt. Dann sind noch spezifische MRT-Parameter. Ich glaube, also das Central Vein Sign, das zentrale Venenzeichen und die Paramagnetic Rim Lesions. Das ist, glaube ich, wenn ich jetzt so meinen Kastropper-MRT-Alltag zugrunde lege,
wie ein Seitenast,
bin ich immer noch froh, wenn mir die T2-Läsion ausgezählt werden. Aber ich glaube, dass das natürlich für akademische Settings nochmal so einen Zusatzwert hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sechs CVS-Lesions oder Pearls habe, aber nur in einer topografischen Läsion, das sind ja die spannenden Fälle. Mhm. Ne? Jemand mit zwei Schüben, okay, Bing wissen wir sowieso. Ja. Ne? Und die typischen MRT-Veränderungen. Aber wenn ich das da anwenden kann, vielleicht auch nochmal mit einer gezielteren Fragestellung. Ich glaube, für uns in Deutschland ist das alles gar nicht so relevant, weil wir so dran gewöhnt sind, ein Leakwort zu machen und einfach gute Labore haben. Ich war ja bei den McDonald-Kriterien dabei, also als wir da abgestimmt haben letzten Dezember in Barcelona. Und die Diskussion auch um Leakwort-Punktionen, um die Güte, also überhaupt reliabel oligoklonale Bahnen bestimmen zu können, das kennen wir nicht. Weil
stimmt.
Und für aber uns wird sich nicht so viel ändern.
Kappa-Leichtketten, die noch die oligoklonalen Banden ersetzen können, ist jetzt noch als ein Punkt dazugekommen. Was ich zum Thema MRT noch bemerkenswert fand, man kann mit den neuen Kriterien keine MS mehr diagnostizieren ohne MRT. Frage ich mich, was man in Ländern macht, die kein MRT zur Verfügung haben, geht jetzt nicht mehr. Man muss einen Nachweis von MRT-Läsionen haben.
aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir hatten ja gestern auch noch eine Sitzung von unserem International Trial Committee. Da haben wir das auch hoch und runter diskutiert. Da wird es was geben im Paper.
Okay, einen Punkt wollte ich noch erwähnen, der auch ganz wichtig ist. Radiologisch isoliertes Syndrom, wenn da bestimmte Kriterien dazukommen, also nur Läsionen im MRT ohne klinische Symptomatik, wenn da ein zeitlicher Disseminationsnachweis oder diese MR-Spezialzeichen dazukommen, Liquor, dann kann man eine MS jetzt diagnostizieren. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. PPMS hat sich auch ein bisschen was geändert. Zwei spinale MRT-Läsionen plus eine Progression über 12 Monate kann ausreichen, um eine PPMS zu diagnostizieren. Also es ist einiges Neues. Ich habe das Gefühl, es wird komplizierter. Die Diagnosestellung wird noch weiter liberalisiert. Und was ich in den Vorträgen die ganze Zeit gehört habe, MS bleibt eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, unsere Verantwortung als Neurologinnen und Neurologen wächst eher. Wir kriegen jetzt hier nicht die einfachen Kriterien mit einem einfachen Biomarker, sondern wir hantieren zukünftig mit komplizierteren Kriterien.
Ja, das glaube ich auch. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, wenn wir die Sensitivität erhöhen, aber richtig, die Spezifität senken. Und 20, das kam auch in ein paar Vorträgen raus, dass 15-18% auch Fehldiagnosen sind. Mhm. Ich glaube, dass das bei uns auch so ist in Deutschland. Aber da sind diese Diagnosekriterien vielleicht auch mit diesen Advanced-MRT-Kriterien ganz gut.
Ja, ja, also spannend, gibt es viel zu diskutieren, zu lernen. Lass uns weitergehen. Eine Sache, die, glaube ich, bei Patienten auf großes Interesse stoßen wird, eine Studie, auf die man seit vielen Jahren wartet, die Delay-Studie bei MS wurde gestern vorgestellt. Das waren CIS-Patienten, französische Studie, 316 Patienten, die randomisiert entweder 100.000 Einheiten Vitamin D3 alle 2 Wochen oder Placebo bekommen haben, 36 Zentren in Frankreich. Und der primäre Endpunkt wurde in dieser, glaube ich, gut gemachten Studie erreicht, nämlich die Vitamin D-Substitution bei diesen nicht immuntherapeutisch behandelten CIS-Patienten hat das Risiko für den primären Endpunkt um 34% reduziert, signifikant, muss aber sagen, es ist ein kombinierter Endpunkt aus Schubrate und den klassischen inflammatorischen MRT-Parametern. Das heißt, es ist ein schwacher Effekt, aber ein signifikanter. Was ich interessant fand, ist, die haben eine Subgruppenanalyse gezeigt, dass vor allem die Patienten profitiert haben, die zu Beginn einen schweren Vitamin-D-Mangel hatten. Das heißt, es ist für mich ein Indikator, jetzt nicht den Patienten einfach zu sagen, jetzt nehmt einfach mal alle 2 Wochen 100.000 Einheiten, weil man auch nicht weiß, wie das mit den anderen Immuntherapien zusammenwirkt, obwohl die Vitamin-D-Substitution in der Dosis sicher zu sein scheint. Aber was ich zumindest jetzt empfehle, ist wirklich in den Wintermonaten 20.000 Einheiten zu nehmen. Ich sehe es noch als einen zusätzlichen Hinweis, dass Vitamin D hier kausal involviert ist in das Inflammationsgeschehen, dass man hier einen schwachen therapeutischen Ansatz auch hat. Oder wie hast du es wahrgenommen?
Ja, das ist ganz spannend. Es gibt ja auch einige negative Studien, auch auf die Schubrate, ne, und auch auf MRT-Outcomes, also bei schon bestätigter schubförmiger MS. Ich finde das aber auch spannend. Ich finde vor allem, es fügt ja auch keinen Schaden hinzu. Inwieweit, also das mit dieser ganzen Vitamin-D-Diskussion, was ich das noch viel spannendere finde, welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung? Okay, in dem Fall wurde Vitamin D substituiert, aber eigentlich ist es ja nur ein Proxy. Und wenn du sagst, das hatte diese Studie auch gezeigt, dass das initiale Vitamin D, wenn es niedrig war, besonders ein schlechter Prädiktor war, dann bedeutet das aber auch, dass da vor allem wenig Sonneneinstrahlung an die Leute rangekommen ist. Und da gibt es ja auch so diese Suszeptibilitätsstudien, die zeigen, wenn man früher weniger in der Sonne war und so, hat man auch ein höheres Risiko für die MS. Das würde auch in diese Kausalkette vielleicht reinpassen, aber das ist auch nochmal ein spannender Punkt.
Stimmt. Ne? Und ich hoffe allerdings jetzt, dass jetzt nicht die Coimbra-Diskussion wieder hochkocht.
Vielleicht.
Und ich denke, das muss man wirklich sehr ernst hier auch betonen. Nachweis für ultrahohe Dosen gibt es damit noch lange nicht. Und dass viel höhere Vitamin-D-Dosen dann tatsächlich einen therapeutischen Nutzen haben, diesen Nachweis gibt es weiter nicht. Du hast jetzt gesagt, negative Studien. Es gab auch eine lang erwartete Phase-3-Studie wurde heute vorgestellt. Ich weiß nicht, warst du drinnen, als MS-STAT-2 vorgestellt wurde. Es gab 2014 eine Lancet-Publikation, Simvastatin hochdosiert, kleine Phase-2-Studie, dass die Hirnatrophie gegenüber Placebo reduziert wurde bei SPMS. Und jetzt hat man eine große Phase-3-Studie gemacht in England, öffentlich gefördert und von MS-Gesellschaften. Und das Ergebnis
war negativ, ja, leider. Aber ich bewundere unsere Kollegen, da können wir uns echt noch was, eine Scheibe abschneiden, ja, würde ich sagen. Aber wir brauchen auch, eigentlich brauchen wir in Deutschland auch die Unterstützung, ja, um solche Studien zu machen. Das heißt immer, wir müssen mehr klinische Studien machen in Deutschland. Das ganze, der ganze Weg ist aber viel zu hart. Ja. Und die haben wirklich ganz elegante Ideen, wie die, ja, in diesem Octopus-Trial-System, mhm, wie die auch in schnell switchen mhm, und einschließen. Ich fand es toll, dass auch ein negativer Trial einen Vortrag gekriegt hat, auch bei, ja, der Late Breaking, ja, weil wir haben ja diesen wahnsinnigen Publication Bias, dass wir vor allem, ja, die positiven Trials gespiegelt kriegen. Wir brauchen die anderen aber auch, und ich fand es super, dass sie diese Studie gemacht haben, aber es scheint nicht die Lösung zu sein.
Genau, damit ist ein wichtiges Ergebnis. Statine sind vom Tisch. Und das war eine sehr klare Antwort, super klar präsentiert und mit einem sehr hohen Aufwand gezeigt. Schade, dass er nicht mehr rausgekommen ist. Ja. Was fandest du noch interessant auf dem Kongress, Kerstin?
Naja, gut, ich bin jetzt nun mal die Schwangerschaftsfrau und fand natürlich, dass extrem viele wertvolle Schwangerschaftsdaten präsentiert worden sind. Mhm. Zum einen, also ich selbst habe das den Poster präsentiert zur Minore-Studie. Das war eine Studie, bei der wirklich unter hohem Aufwand paar 30 Frauen eingeschlossen worden sind, die bis zu 6 Monate vor der letzten Menstruation beziehungsweise bis ins erste Trimenon Ocrelizumab genommen haben. Und dann hat man Ocrelizumab gemessen in der Mutter, so spätes zweites Drittel der Schwangerschaft, dann im Baby und der Mutter bei der Geburt und dann nochmal nach 6 Wochen. Da kommen noch Ergebnisse, aber die Preliminary-Ergebnisse sind jetzt schon mal, ich habe zu viel Englisch gesprochen, dass bei nur 2 Babys, dass Ocrelizumab im Nabelschnurblut nachweisbar war. Eine Mutter hatte das Ocrelizumab 3 Monate vor der letzten Menstruation bekommen und eine Mutter aber im ersten Trimenon. Und das allerwichtigste Ergebnis davon ist, dass bei keinem der Babys die B-Zellen reduziert waren. Mhm. Das heißt, es ist ein winziges bisschen Ocrelizumab im Nabelschnurblut gewesen, ohne biologischen Effekt im Neugeborenen. Damit einhergehend auch noch präsentiert von der Riley Bovee die Daten von der Sopranino-Studie. Die ist schon fertig. 13 Frauen Ocrelizumab genommen in der Stillzeit. Ocrelizumab bestimmt im Blut der Mutter, in der Milch, im Blut vom Baby. Ein bisschen Ocrelizumab in der Muttermilch drin. Mit einer niedrigen Relative Infant Dose, mhm, deutlich unter 1%. Ohne Nachweis von reduzierten B-Zellen oder Nachweis von Ocrelizumab im Baby. Mhm. Also dass diese Studie ist der Beweis, ja, dass monoklonale
Beweis,
Antikörper.
So mal lang, beiden Beweis in 13 Leuten zu führen, ist natürlich, muss man sagen, eine kleine Menge.
Das reicht den Zulassungsbehörden. Mhm. Ne? Ja. Das muss man einfach mal sagen. Die Zulassungsbehörden sind strikt, was Erweiterung von Labels eigentlich betrifft, was Schwangerschaft und Stillzeit betrifft. Das reicht den Zulassungsbehörden in dieser Größe.
Vielleicht aber auch, kam auf dem Kongress für mich auch mehrfach raus, weil wir hier einen immer besser bekannten Substanzklasseneffekt haben. Ich glaube, man kann es über Ocrelizumab hinaus ausweiten, dass grundsätzlich mit monoklonalen Antikörpern gestillt werden kann. Braucht man keine Gefahren befürchten? Oder würdest du das anders sehen?
Nee, das sehe ich genauso. Das ist Teil meiner mühsamen Arbeit der letzten Jahre. Mhm. Irgendwann wird es so sein, dass jeder denkt, es war schon immer so gewesen, es war aber nicht so. Und für die MS ist das jetzt tatsächlich die erste Studie. Ich würde schon sagen, dass es eine Beweisführung ist, aber ich gebe dir total recht, man kann unter allen monoklonalen Antikörpern stillen. Mhm. Wir brauchen am besten für alle noch ein Label. Mhm. Das betrifft nicht nur die MS, das betrifft natürlich auch die NMOSD, wo die Schübe noch viel schwerer sind und es noch viel wichtiger ist.
Ich war in dieser einen Meet the Expert-Session zum Thema Schwangerschaft und Breastfeeding, wo auch so das Thema diskutiert wurde, wie schnell beginnt man denn eigentlich nach der Entbindung wieder mit dem monoklonalen Antikörper? Und eine Frage, die da nicht so richtig beantwortet war, nachdem er das Risiko gerade in den ersten Wochen dann erhöht zu sein scheint, muss man abwarten, bis das Kolostrum nach knapp 2 Wochen draußen ist, oder kann man vielleicht sogar vorher schon wieder mit der Therapie beginnen, sobald das Kind aus dem Mutterleib ist? Was ist da so deine persönliche Sichtweise?
Ja, das hängt vom Antikörper ab und von der Erkrankung. Beispiel, hat man Natalizumab weitergegeben oder würde man irgendwie einen Antikörper weitergeben bei der NMOSD in der Schwangerschaft, was weiß ich, Komplementinhibitoren, IL-6, Anti-IL-6, dann sollte man relativ zügig nach der Geburt sowieso anfangen, weil das auch wurscht ist, weil die Hauptsache, also die große Menge des Antikörpers wird in der Schwangerschaft von der Mutter zum Kind transportiert. Egal, was mit diesem Kolostrum ist, wir haben da keine Daten dazu, das kann nicht so hoch sein wie dieser aktive Transport in der Schwangerschaft. Das ist das eine. Das zweite Ding ist, das ist noch eine große ungeklärte Frage, wir müssen wahrscheinlich bei Frauen, die vorher mit Anti-CD20 behandelt sind, zumindest mit Ocrelizumab, da haben wir schon die meisten Daten, Ofatumumab fehlen noch ein paar Daten, nicht direkt wieder anfangen, die kriegen nicht direkt einen Schub. Mhm. Ja, wir müssen jetzt vielleicht noch ein paar Prädiktoren finden für die, die doch einen kriegen, aber das ist nur ein niedriger einstelliger Prozentbereich, mhm, was auch ein Poster war, auch nochmal heute in den Highlights hervorgehoben, ja, wie niedrig das war. Und ja, das ist dann noch so ein bisschen.
Das heißt, Anti-CD20-Therapie kristallisiert sich immer stärker raus als eine sehr sichere Option, um Frauen auch mit einer aktiven MS eine Schwangerschaft zu erlauben, ohne dass sie ein hohes Risiko eingehen.
Würde ich auch sagen. Und für mich persönlich ist Mavenclad auch noch eine ganz gute Alternative. Da fehlen noch Daten aus den großen Kohorten. Wir haben ein paar, hoffentlich nächstes Jahr stellen wir die vor. Aber das sind so zwei sehr gute Optionen. Beziehungsweise auch, wenn man Natalizumab weiterführt, ist das Schubrisiko auch klein. Mhm.
Gibt es sonst irgendwas zum Thema Schwangerschaft und Stillen, was jetzt für dich rausgestochen ist?
Nein, immer mehr Sicherheitsdaten. Wurde heute auch nochmal, die Ruth Dobson hat für die Sicherheitsdaten vom Ocrelizumab heute auch einen Young Investigator Preis gekriegt. Das ist sicherlich so hervorzuheben und wir kommen da immer weiter und man kann das sicherlich sehr gut kombinieren, mhm, auch bei einer aktiven MS. Und doch vielleicht noch ein Punkt nach wie vor, es ist noch nicht überall angekommen, doch ich habe doch noch einen Punkt. Aus Frankreich wurden tolle Daten auch vorgestellt gestern in der Real World Session, dass Frauen später eskaliert werden auch, wahrscheinlich auch, weil sie potenziell schwanger werden können. Wir müssen mal gucken, ob wir das für Deutschland auch nachprüfen können.
Also Augen auf und auf die Frauen aufpassen.
Augen auf und nicht eine Therapie auf einem unzureichenden Niveau lassen, nur weil die potenziell schwanger werden wollen oder können. Das ist ein Fehler.
Das ist ein guter Punkt, glaube ich. Kann ich gut nachvollziehen. Lass uns mal weitergehen jetzt. Was ich noch ein Thema fand bei diesem Kongress an verschiedenen Stellen, sind CAR-T-Zellen, die jetzt wirklich ganz en vogue sind, obwohl es bei MS noch nicht viele Daten gibt. Was sind es? Also CAR steht für Chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen, sind genetisch modifizierte Zellen. Die werden momentan aus MS-Patienten rausgenommen, rausisoliert und werden dann genetisch so modifiziert, dass sie einen veränderten T-Zellrezeptor haben, der nicht mehr antigenpräsentierende Moleküle, MHC, braucht, um das Antigen zu erkennen, sondern direkt auf Zellen, zum Beispiel eine Zelle CD19 oder CD20 trägt, eine B-Zelle, erkennen, dass diese modifizierten T-Zellen und killen diese Zelle direkt. Und das ist ein ganz neuer Ansatz. Man macht das vor allem eben über so eine B-Zell-Depletion. Es unterscheidet sich von den monoklonalen Antikörpern, die ja vor allem systemisch wirken im Blut, aber nicht so eine hohe Gewebepenetration haben. Mit den CAR-T-Zellen ist die Idee, dass die überall hinkommen und dass man da einen harten Schuss macht und B-Zellen vorübergehend sehr tief depletiert. Die erholen sich dann relativ rasch wieder. Man hat also nicht dauerhaft eine reduzierte B-Zellzahl. Und die Idee ist, dass man hierdurch vielleicht wirklich so eine Art Reset erreichen kann. Gibt es ermutigende Daten aus anderen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel dem Lupus, nachdem das Ganze entwickelt worden ist für hämatologische Erkrankungen? Und die ersten Daten deuten darauf hin, dass gerade, wenn man jetzt nicht einen Überschuss an zum Beispiel malignen Zellen hat, die solche Rezeptoren tragen, sondern eine Autoimmunerkrankung hat mit dem gewisserweise mit einem normalen Immunsystem, dass das dann ein sehr sicherer Therapieansatz sein könnte. Und das wird jetzt weiterentwickelt. Momentan reden wir über MS-Patienten im einstelligen N-Bereich, die da bisher so behandelt werden in Miniserien. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das weiterverfolgt wird. Und spannend, weil man auch die Idee verfolgt, perspektivisch nicht in einem hochkomplexen Prozedere mit Neurologen, Hämatologen und so weiter in so einem universitären Setting über eine Firma das dann zu machen, sondern ja, vielleicht dann irgendwann da sogar hinzukommen, dass man in den Patienten selbst die T-Zellen entsprechend modifizieren kann. Die bleiben nicht dauerhaft, diese KT-Zellen, die verschwinden wieder. Sehr spannendes Thema.
Finde ich auch.
Da gab es natürlich jetzt auch.
Muss man einmal nochmal, ne? Ja? Also bei dieser, vorher wird man ja eine Immunsuppression starten, da muss man jetzt bei meinen Frauenthemen auch immer nochmal gucken mit der Fertilität. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Und wir haben ja hoffentlich noch einige Ecktrims vor uns, wo wir dann neue Daten dazu bekommen.
Und dann gab es natürlich noch einen Riesenkracher jetzt vorhin, worauf alle gewartet haben.
Ja.
BTKI, tolle Proteinip.
Genau. Und ich muss sagen, wir haben das auch so ein bisschen in der Kürze nachher noch diskutiert. Ich finde das total spannend. Die Effektstärke ist größer, als ich erwartet habe.
Wir sollen vielleicht erstmal sagen, was rausgekommen ist, so ganz grob.
Genau. Ich sage, was rausgekommen ist. Also es ist rausgekommen, kein Effekt auf die Schubraten.
In den Gemini-Studien, zwei Parallelstudien zur Schubverhängung MS.
Genau.
Insgesamt in allen Gruppen gegen Teriflunomid eine Schubrate von 0,12, also in allen Gruppen sehr niedrig.
Das ist unser New Normal, die 0,1 jetzt offensichtlich, fast egal, was wir machen. Das heißt aber auch, dass wir MS auch früher diagnostizieren und so weiter. Auch mildere Verläufe erwischen, selbst in den Phase-3-Studien.
Aber Teriflunomid ist auch nicht so schlecht.
Genau.
Sagt's vielleicht auch, ja?
Das haben wir auch gelernt. Aber also das Tolle ist, dass wir wirklich so eine um die 30-prozentige Reduktion in einer sechsmonatigen bestätigten Behinderungsprogression haben, sowohl in der schubförmigen Studie als auch in der SPMS-Studie, die wirklich strikte Einschlusskriterien hatte. Und da muss man auch sagen, dass das mutig war, diese Studie durchzuführen, ohne diese gewohnten Marker an Inflammation, die wir so haben. Ich glaube, es hatten nur um die 10, 12, 13% überhaupt gadolinium-anreichernde Läsionen. Die waren lange progredient.
Letzter Schub lag im Schnitt 7 Jahre zurück. Also die hatten wirklich keine inflammatorische Aktivität. Und der primäre Endpunkt wurde in dieser Herkules-Studie gegenüber Placebo bei eben nicht schubförmiger sekundärprogredienter MS hochsignifikant erreicht, mit einer beeindruckenden Separation der Kurven.
Genau, das ist schon spannend. Und ganz ehrlich, das sehen wir zum ersten Mal in diesem ganzen Jahr.
Ja, ist ein großer Fortschritt. Ich empfinde es auch als Meilenstein. Also wurde noch viel mehr vorgestellt, schon erste kernspintomografische Daten. Das wird, glaube ich, unseren Rahmen sprengen. Aber ich weiß nicht, was so dein Grundgefühl ist. Mein Grundgefühl ist, nachdem auch die Lebersicherheitsdaten eigentlich ziemlich gut aussahen, fand ich, und zumindest managebar, sehr schwere Leberwerterhöhungen bei jedem 200. aber ausschließlich innerhalb der ersten 3 Monate. Da wird es halt am Anfang engmaschiges Monitoring geben. Aber meine Prognose wäre auf dieser Basis, die wir heute gehört haben, dass das tolle Proteinip nächstes Jahr zugelassen wird für die SPMS ohne überlagerte Schübe. Was denkst du?
Ja, das denke ich auch, hoffe ich auch. Und dann schauen wir mal. Ne, es gab schon einen schweren Fall, auch mit einer Lebertransplantation ist auch verstorben der Patient.
Ja.
Das ist schon ein Sicherheitsproblem, aber ansonsten keine Blutungen.
Die Kontrollen eingeführt, ja.
Und so weiter. Also das ist auf jeden Fall was ganz Spannendes für die Zukunft.
Kerstin, ich habe noch einen Minipunkt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast heute den Rachel Horn-Preis bekommen für Women's Health in der MS in der großen Abschlusssitzung. Große Ehrung. Ganz herzlichen Glückwunsch für deine tolle Arbeit, die du seit vielen Jahren machst, die international sehr sichtbar ist und die einfach, glaube ich, extrem wichtige Erkenntnisse schon gebracht hat für das ganze Thema Schwangerschaft und Stillzeit. Also kann ich nur gratulieren.
Dankeschön.
Wohlverdient. So, das war jetzt also unsere zweite Episode der Neuro-News-Updates aus Kopenhagen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Sie finden diese Neuro-News und alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Apple, Spotify, Google und Co. oder ganz einfach nach Nervennahrung-Podcast googeln. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Kerstin Hellwig, gratuliere ihr nochmal über ihren tollen Erfolg und ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.